Unfassbar grausam, sachlich nicht erklärbar. Das waren die Worte von Florian Kohfeldt nach dem 2:3 bei Greuther Fürth. Darüber müssen wir sprechen, jetzt gleich in der Heinerstube.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt, Tor, Tor, Tor für Darmstadt!
Gute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Heinerstube, dem Videopodcast des Lilienblocks. Wir nehmen auf am Sonntag, später Nachmittag, nach dem Spiel des SV Darmstadt 98 bei der Spielvereinigung Greuther Fürth, was die Lilien 2:3 verloren haben. Wir sind, glaube ich, alle noch etwas aufgewühlt. Ich sitze hier auf dem Parkplatz des Fürther Stadions, etwas eingezwängt. Ich muss aber leider aus dem Stadion selber raus, da konnte ich nicht aufnehmen. Deswegen sitze ich hier gerade so etwas verdreht da. Wesentlich gemütlicher da sitzen der Jakku. Hallo Jakku.
Ja, grüß dich Stefan, grüß dich Nick, Grüße an alle, die draußen zuhören.
Genau, der Nick sitzt auch noch da und der sieht auch relativ, zumindest was die Sitzhaltung angeht, relativ entspannt aus.
Ja, ich habe ein paar Gewichte gehoben eben noch, damit ich ein bisschen Dampf ablassen konnte. Jetzt geht's mir ganz gut.
Alles klar. Ja, ich glaube, wir sind alle wirklich etwas gebatscht nach diesem Spiel, mit dem die Lilien jetzt auch wirklich sich noch weiter und fast schon in unsichtbare Entfernung von den Aufstiegsplätzen entfernt haben. Das wäre nicht nötig gewesen für mein Empfinden. Die Mannschaft hat sicher nicht gut gespielt. Ich habe in der zweiten Halbzeit gesteigert und dann hatten sie eigentlich Fürth am Haken und dann haben sie wieder losgelassen. Ist das eine Einschätzung, Jakku, der du so folgen würdest oder siehst du es komplett anders?
Nee, ich sehe das nicht komplett anders. Wo ich jetzt nicht unbedingt zustimmen würde, ist, dass wir es irgendwie im Griff hatten, in Anführungsstrichen, weil ich finde, wir hatten das Spiel überhaupt nicht im Griff. Wir hatten Glück, dass wir zweimal in Führung gehen. Und ich finde, Greuther Fürth hat es echt gut gemacht, echt schlau gemacht, auch gegen uns so aufzutreten und zu spielen. Und ich bin leider ein bisschen, es ist natürlich riskant, nach dem Spiel aufzunehmen, ne? Deswegen muss man so ein bisschen, müssen wir uns alle so ein bisschen mit unseren Emotionen zurückhalten, aber ich denke, das wird der Stimmung jetzt nichts Schlechtes tun, in dem Sinne, dass wir ein konstruktives Gespräch führen können, in dem Sinne.
Ja, das versuchen wir, Nick. Wie geht's dir mit deiner Spieleinschätzung?
Ja, bisher muss man ja sagen, es hieß ja immer, wir müssen nicht aufsteigen. Jetzt kann man, glaube ich, einen Strich drunter machen und sagen, wir können nicht mehr aufsteigen. Und das völlig zu Recht. Da gibt's jetzt, glaube ich, keine zwei Meinungen mehr. Denn man muss jetzt einfach sagen, wir gehören da oben auch momentan nicht hin. Wir leben im Moment noch von dem Punktepolster, was wir uns vorher geholt haben. In der Formtabelle sehe ich im Moment eigentlich nur 3-4 Mannschaften, wenn überhaupt, die momentan schlechter drauf sind als wir. Das klingt jetzt hart, aber das ist so. Wir können heilfroh sein, dass wir so eine Top-Saison gespielt haben, weil wir haben jetzt gegen alle da unten verloren. Und da gibt es jetzt, glaube ich, keine zwei Meinungen mehr. Ich habe mir Hannover gegen Paderborn gestern angeschaut. Das fühlt sich an, als wäre das Lichtjahre von uns entfernt. Und dabei haben wir vor einigen Monaten, muss man ja mittlerweile sagen, da gut mithalten können. Aber es klingt wie ein Rufen aus ferner Zeit. Wir gehören da momentan nicht hin und wir können heilfroh sein, wenn wir das irgendwie noch schaffen, diesen 5. Platz zu sichern, der auch nicht ganz unwichtig ist, weil es geht ja da auch um Fernsehgelder, um Millionen für die kommende Saison. Und da sollten wir jetzt einfach alles auf Platz 5 richten. Aber Aufstieg ist Spinnerei.
Mich würde nochmal interessieren, Nick, wie du das Spiel auch gesehen hast. Denn für mein Empfinden war es keine gute erste Halbzeit. 1:1 ging ungefähr in Ordnung. Ich hatte das Gefühl, dass die Lilien ein bisschen besser ins Spiel kamen, da das 1:0 gemacht haben, dann aber sich sofort das 1:1 gefangen haben. In der zweiten Halbzeit habe ich mir die Werte angeguckt, Ballbesitz und Ähnliches. Da waren sie bis zu dem Tor von Furukawa, haben sie es eigentlich echt ordentlich gemacht und dann das Spiel komplett abgeschenkt. Also was mich auch völlig, ich verstehe es nicht, wie es passieren konnte, aber ja, wie hast du es gesehen mit dem Spielverlauf, Nick?
Also ich hatte das Gefühl, dass die Mannschaft überhaupt auch heute keine Einstellung zum Spiel gefunden hat. hat. Ich war ja nicht im Stadion, du warst im Stadion, ein Freund von mir war auch im Stadion, viele Freunde waren jetzt im Stadion. Und es ging allen so, dass wir wieder das Gefühl hatten, dass die Ideenlosigkeit der letzten Wochen eine Fortsetzung gefunden hat. Es war kaum Bewegung da. Es war wieder nicht das Messer zwischen den Zähnen. Wir haben ja alle gehofft, dass irgendwie der Druck abgefallen ist von der Mannschaft, dass man jetzt nochmal sagen kann, hey, jetzt volle Kapelle, was haben wir zu verlieren? Die Beine waren wieder bleischwer. Ich fand Fürth von Anfang an beherzter. Zwar auch unglaublich ungefährlich teilweise, aber bis zum Strafraum haben die uns teilweise hergespielt in der ersten Halbzeit. Doppelpässe, schnelle Kombination, prallen lassen. Sie haben die Tiefe gesucht, 3, 4 wirklich gefährliche Situationen kreiert. Und wir, tja, ich erinnere mich an Florian Kohfeldt in der Pressekonferenz vor dem Spiel. Wir müssen es schaffen, dieses Selbstverständnis zu haben, unser Spiel durchdrücken zu wollen. Ich persönlich habe da von Anfang an wenig gesehen. Unser lieber Arthur Schönbein hat gespielt, hat ja gesagt oder gepostet zwischen dem Spiel, da muss ich sagen, der hat so recht. Fürth spielt gegen den Abstieg. Jetzt lass uns doch mal anfangen, für den Aufstieg zu spielen. Und das habe ich nicht gesehen.
Vor allem, ich verstehe auch nicht. Also vielleicht könnt ihr euch das erklären, was ist mit dieser Abwehr passiert. Also wir hatten so eine Stabilität in der Hinrunde und teilweise auch am Anfang der Rückrunde. Wir hatten ja echt kaum was zugelassen, kaum Tore kassiert. Ne? Man hat uns auch bewundert, sage ich mal, für die wenigen Gegentore, die wir bekommen. Und jetzt kassieren wir gegen Fürth 3 Dinger, gerade in dieser wichtigen Zeit, Crunch-Time. Wir reden seit 4, 5 Spielen von der Crunch-Time, aber irgendwie ich weiß nicht, ob das einfach zu viel Druck erzeugt hat bei den Spielern. In der wichtigsten Phase der Saison haben wir uns sozusagen eigentlich die Hinrunde kaputt gemacht, also wenn man es sagen möchte. Es ist leider traurig. Also,
ich fand, jetzt auch, wenn man sich heute die Tore anguckt, das waren ja wirklich 3, also das erste Tor, 11 Meter, war blöd. Paddy Pfeiffer, ja, muss da irgendwie hingehen, hat den Ball an den Arm bekommen. Also war Pech. Das ist jetzt, kann man ja, glaube ich, nicht unbedingt als Abwehrfehler werten. Und die beiden anderen, ja, da hatten sie Footcoy aus den Augen verloren. Weiß ich nicht, wie das auch passieren kann. Der ist, der hat doch schon im Hinspiel so gut gespielt. Also ich fand das...
Der Mann hat 5 Tore gegen uns geschossen. Ja. 5 Tore. Ich erinnere mich, im Hinspiel haben wir da auch schon gesagt, sofort kaufen. Leider gehört er der Eintracht. Auch das noch ein 2. Stich ins Herz übrigens. Der Mann hat 5 Tore gegen uns geschossen und wer steht gegen ihn? Der Lopez. Also wir haben oft über Sergio Lopez gesprochen. Er hat wirklich tolle Spiele in der Offensive geleistet, aber er wird in diesem Leben kein guter Defensivverteidiger mehr. Man muss es leider so deutlich sagen. Und ich verstehe es nicht, warum in der Zuordnung mehrfach Lopez gegen Footcoy steht. Warum nicht einer der bulligen Innenverteidiger, Maglitzer, der nun der stabilste ist, bei ihm ist. Die klassische Felix Magath-Manndeckung, was weiß ich. Aber es kann doch nicht sein, verdammt nochmal, dass der so frei ist und dass einer unserer zweikampfschwächsten Spieler Lopez gegen ihn gestellt wird. Ich verstehe das nicht. Wir sind überhaupt nicht mehr in der Lage, wie wir es früher gemacht hätten. Nach dem 2-1 hätten wir den Vukotic eingewechselt, hätten den Bus vor den eigenen Strafraum gestellt und hätten einfach richtig eklig alles weggewichst. Dann war auch ein Kleefisch nicht mehr auf dem Platz. Ich weiß nicht, da kannst du gleich mal was zu sagen, Stefan, warum in Gottes Namen unser bester Mann ausgewechselt wurde. Ja, Akiyama war auch gut, aber Kleefisch wäre gerade für diese Schlussphase mit der Form, die er heute hatte, für mich unglaublich wichtig gewesen. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er verletzt ist. Ich habe die Auswechslung nicht verstanden, so sehr ich gejubelt habe, dass er mal so früh gewechselt hat und dass Furo reinkam, über den wir ja gleich auch noch sprechen werden, und Schmidt, das fand ich eine gute Entscheidung. Aber Kleefisch raus, ich finde, das war schon auch einer, der uns da in dieser entscheidenden Phase gefehlt hat.
Ja, Kleefisch war auch selber sauer, als er runtergegangen ist. Er hat gesagt, er konnte mir das auch nicht erklären, dass ich gehen musste. Wir haben Kohfeldt dann gefragt, oder ich habe ihn gefragt, nach dem Spiel dann in der Runde. Er hat gesagt, er wollte mit Schmidt einfach nochmal einen Spieler bringen, der so das Spielerische auch nach vorne bringen kann. Er wollte eben nicht das Signal an die Mannschaft geben, auch nach dem 2-1 dann, um das nochmal den anderen Punkt aufzunehmen von dir, dass die Mannschaft sich jetzt hinten reinstellen soll. Also er hat gesagt, sie haben überlegt, nach dem 2-1 eben den Bus vors Tor zu stellen, aber eigentlich wäre das aus seiner Sicht nicht richtig gewesen, als Signal für die Mannschaft sofort den Vuko zu bringen und dieses Ergebnis über die Zeit zu retten. Aber die Mannschaft hat sich sofort nach dem 2-1 selber zurückgezogen. Das ist auch irgendwie eine komische Sache. Wieso machen die den Sack nicht zu? Ne? Das ist nicht zu erklären. Also Klefisch sauer. Kohfeldt fand es gut, dass er sauer ist, meinte, das zeigt, dass er großen Ehrgeiz hat. Er hat es begründet damit, dass er ein spielerisches Element ins Spiel bringen wollte. Und ja, für mich, ehrlich gesagt, Klefisch hat gut gespielt, aber war nicht der beste Mann. Ich fand den besten Mann eindeutig Akiyama, der wirklich echt Dreh- und Angelpunkt war. Der, der eigentlich heute auch auf der Klefisch-Position gespielt hat, der sich nämlich immer hinten zurückfallen hat lassen in die Abwehr, in der zwischen die Innenverteidiger und das Spiel aufgebaut hat, unglaublich viele Bälle hatte, unglaublich ballsicher war, unglaublich stark. Also ich fand den ganz, ganz tolles Spiel gemacht heute, Akiyama.
Also sorry, also ich glaube, wir haben alle unheimlich Redebedarf, wir quatschen uns schon ein bisschen so zwischenrein. Ich weiß nicht, ob die Zuschauer das raushören. Aber sorry, die Aussage, wir wollten den Spielern nicht das Signal vermitteln, dass wir jetzt einen Bus vor der Abwehr parken. Also wie oft haben wir das dann bitte in der Saison gemacht, wo wir uns gesagt haben, warum macht er das denn jetzt? Weil wir gerade 2-0 führen und wir hätten noch 3-4 Dinger machen können oder in einer anderen Situation. Und in der Situation macht er es eben nicht, wo wir wissen, wir sind schon unsicher, wir haben auswärts lange nicht gewonnen. Die Spieler könnten jetzt ein bisschen aufgeregt sein, jetzt auch gegen die Schlussphase das Ding nochmal herzugeben. Ich verstehe es nicht. Tut mir leid, also wenn Flo so Aussagen tätigt.
Ich fand tatsächlich, dass die Mannschaft in der zweiten Halbzeit an Sicherheit gewonnen hat. Das war jetzt nicht souverän, die haben die nicht an die Wand gespielt, aber mit zunehmender Spieldauer, wie gesagt, sie haben das 2-2 rausgespielt, das war schon für mein Empfinden auch folgerichtig verdient, wenn man sich Ballbesitz und Ähnliches angeguckt hat. Und dann, dass sie dann den Faden so verlieren, dass sie dann das Spiel so aus der Hand geben, das verstehe ich nicht. Also
Fürth war doch glatt, ich weiß nicht, wie ging es euch denn? Ich hatte den Eindruck, Fürth war auch mental. Ich hatte das Gefühl, wir haben sie jetzt, wie du gesagt hast vorhin, am Haken. Die haben sich zwangsläufig hinten reingestellt. Ich war überrascht. Also es war jetzt kein Bielefeld wie vor einigen Wochen, wo man sagt, die haben wirklich wie die Feuerwehr gespielt, sondern du hast die Verunsicherung bei Fürth greifen können, gerade nach dem 2-1. Und dann machen wir den Gegner zum 100. Mal gefühlt in dieser Saison stark. Die schalten einen Gang hoch und das ist so ein bisschen das Gefühl der letzten Wochen. Man fühlt sich nie sicher mit dieser Mannschaft, mit unseren Lilien. Man hat immer das Gefühl, wenn der Gegner mal ein, zwei Gänge hochschaltet, ein bisschen das Tempo erhöht, kommen wir sofort ins Schwimmen. Und das verstehe ich. Ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht. Ich kapiere es nicht. Das muss im mentalen Bereich liegen. Ich würde so gerne Mäuschen spielen. Wir haben ja die Woche jetzt gelesen, es gibt einen Mentaltrainer seit einigen Wochen, einen sehr renommierten aus Österreich. Ach, was würde ich da gern Mäuschen spielen und da mal zuhören. Meine Güte, ich verstehe es nicht. Das sind gestandene Fußballprofis. Das Momentum ist auf unserer Seite, wie in Bielefeld, wo wir schlecht spielen, das 1-0 schießen. Und wir haben gerade den gegenteiligen Effekt. Führungen tun uns überhaupt nicht gut. Also es ist unglaublich eigentlich. Nach dem 2-1 hattest du sie doch. Es fällt ein Tor, das auch übrigens hätte abgepfiffen werden können, in meinen Augen, weil das war für mich ein Handspiel von Hornby. Da dachte ich, hey, das Glück ist zurück. Jetzt haben wir es. Also auch so ein bisschen Glück gehabt. Spielglück scheint zurück zu sein. Es ist nicht zu erklären. Es ist nicht zu erklären. Wirklich.
Stimme ich dir völlig zu, Nick. Man dachte, jetzt, na, also 5 Euro aus Phrasenschwein, jetzt haben sie den Bock umgestoßen mit dem 2-1. Und nee, haben sie nicht. Also sie haben wieder aufgestellt dann für Greuther Fürth. Der Andreas Marlowitz heißt er, glaube ich. Der Mentaltrainer Andreas, glaube ich, ja. Ist schon seit Saisonbeginn da. Das hat Kohfeldt auch nochmal gesagt. Also die haben den nicht geholt, jetzt in der Krise oder sowas, damit er die Mannschaft wieder in Schwung bringt und auf Trab, sondern der ist schon die ganze Saison da. Also der ist jetzt nicht irgendwie so ein Notnagel, das ist wichtig. Das glaube ich noch zu sagen. Ansonsten glaube ich, die Mannschaft ist verunsichert. Und vielleicht fing es wirklich damit an, dass sie gemerkt haben, hey Scheiße, wir können aufsteigen. Wir haben eine richtig gute Position, weil da finde ich, da fing es dann so an im Winter nach den 13 Spielen ohne Niederlage, Niederlage gegen Dresden und dann irgendwie die Mannschaft ist verkrampft. Jetzt haben sie dreimal hintereinander verloren und die Sicherheit, die sie sich auch heute nach dem 2-1 hätten holen können, ist weg. Also ja. Muss man einfach so sagen. Und Florian Kohfeldt wirkte ziemlich konsterniert in der PK. Ganz leise Stimme und ja, die Aussagen, die ich im Teaser zur Sendung hier jetzt auch gesagt habe, das war schon, das ging dem schon nah, muss man sagen.
Also eigentlich hätten wir auch nur Footcoy doppeln müssen, sage ich euch ehrlich. Also, dass der Mann 15 Saisontore auf dem Buckel hat, das ist ja jetzt auch kein Geheimnis. Ich weiß nicht, warum man sich auf so einen Spieler nicht extra vorbereiten kann oder einen extra Matchplan für diesen Mann da vorbereitet. Aber wir haben ja auch unheimlich viele Räume zugelassen. Also die konnten sich ja bis zu unserem 16er vorspielen. Also diese Stabilität, dass wir auch mal den Gegner nicht mal annähernd an den 16er dranlassen, das habe ich bei weitem nicht mehr gesehen. Und wir reden hier von Greuther Fürth. Wir reden nicht von vor einer Woche gegen Hannover, die auch enorme spielerische Qualität haben und eben auch dieses Selbstbewusstsein. Also wir haben es ja schon, also an dieser Stelle auch Props an Paul Fernie. Wir haben es ja schon fix gemacht gehabt, dass wir Paul Will vertraglich so vereinbart haben, dass dieser Typ in seiner Leihsaison jetzt nicht gegen uns spielen darf. Und Paul Will war Dreh- und Angelpunkt vom Fürther Spiel, die letzten Spiele. Da haben wir es schon geschafft, dass wir ihn nicht gegen uns haben spielen lassen. Und trotzdem haben wir keine Lösung richtig gefunden gegen Greuther Fürth. Also.
Und ich hatte das Gefühl auch von Anfang an, dass die Mannschaft nicht das umgesetzt hat, was Florian Kohfeldt von ihnen wollte. Weil Florian ist an der Seitenlinie in der ersten Halbzeit, das konnte man sogar am Fernseher hören und sehen, wie ein vergifteter Affe rauf und runter gelaufen hat, raus, raus, raus gerufen. Also er konnte nicht verstehen, dass die Mannschaft anscheinend entgegen seiner Ansage so passiv war. Es schien ja eine ganz andere Marschroute ihnen auf den Weg gegeben worden zu sein. Also es ist nicht zu erklären und das habe ich in der Saison selten erlebt. Also dass du wirklich so gespürt hast, da ist ein Trainer, der verzweifelt ist, der hat gesagt, raus, 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 was macht ihr da hinten? Fürth hat die schwächste Abwehr der Liga. Die haben zwar 2-0 in den letzten 4 Spielen gewonnen, ein bisschen Stabilität gewonnen, aber auch die hätten uns Räume angeboten, nur wir haben hoch und weit auf Lidberg gespielt. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich fand das so erbärmlich. Mir tat der Lidberg so leid. Der hat wirklich gemacht und gerackert und er hat auch viele technische Probleme gehabt, aber er hat sich dieses Tor erkämpft und er macht alles. Aber es ist doch einfach kein probates Mittel, hohe Bälle von Schuh oder von anderen auf Lidberg zu spielen und dann in 80% der Fälle die zweiten Bälle nicht zu gewinnen. Das ist für mich kein Konzept und machen wir uns nichts vor. Das Tor lag jetzt nicht in der Luft, das 2-1. Trotz mehr Ballbesitz, trotz einer überlegeneren Spielweise haben wir kaum Chancen kreiert. Kaum Chancen. Und da sind wir jetzt bei Furukawa. Sorry, ich verstehe die Aufstellung nicht. Entscheidendes Finale. Wir hätten es angehen müssen, eigentlich wie im Pokalfinale heute. Do or die, war ja klar. Und wenn ich sehe, was der Junge wieder gespielt hat heute seit seiner Einwechslung und wenn ich sehe, was der sehr geschätzte, aber seit Wochen außer Form spielende Korridor heute gespielt hat, dann verstehe ich die Aufstellung nicht. Ich muss es einfach sagen, do or die. Und ich hätte zur Halbzeit schon reagiert. Ich fand Korridor wirklich, man merkt, dass er irgendwas mit sich schleppt, dass er nicht der Alte ist, dass er nicht fit ist. Aber er ist ein Schatten früherer Tage und das sagen wir jetzt seit Wochen und er spielt von Anfang an. Das fand ich nicht nachvollziehbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist immer schlau im Nachhinein natürlich sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich hätte es gewusst, ich bin unter der Woche nicht im Training. Anscheinend hat Furo da nicht das gespielt, dass er jetzt der Meinung war, wow, der kann jetzt mal von Anfang an spielen. Wir sind nicht beim Training, aber Wahrheit ja, also ist ganz,
ich war beim Training bei dem einen öffentlichen und da ist Furo auch über den Ball gestolpert. Also das war auch, da hat er auch so Szenen gehabt, die jetzt nicht so glücklich aussahen. Und jetzt heute super geil. Also ich finde, es macht immer Spaß, den zu sehen, wie der mit was der für eine Geschwindigkeit hat, wie der ins 1:1 geht, echt 1 gegen 1 geht. Also wirklich toll, super, dass er sein zweites Saisontor gemacht hat. Also auf jeden Fall eine riesige Belebung. Ob man ihn wirklich von Anfang an bringen kann, boah, das weiß ich nicht. Über Corridor habe ich ja auch geschrieben im Lilienblog mit dem Problem, wo die anfingen. Da hatte ich auch mit Florian Kohfeldt so in der PK ein bisschen Disput, wann das genau anfing oder so. Das war, für mein Empfinden fing es vor Weihnachten an, aber ja, da kann man sich drüber streiten. Aber jetzt Furukawa heute zum Beispiel auch, hat er in der Defensive halt auch Probleme gehabt. Das sieht nach vorne alles toll aus, aber ja, hinten musste er dann von Petretta abgesichert werden und das kann schon auch dann heikel werden. Und also das ist jetzt nicht so, dass das nur Gold ist, was der gespielt hat. Also wie gesagt, tolle Leistung, wird wahrscheinlich auch bei der Lilienblock-Abstimmung Spieler des Spiels werden, hat er sich auch verdient, wobei ich Akiyama ein bisschen besser fand. Aber ja, ob der jetzt wirklich schon ein Mann für die Startformation ist, weiß ich nicht. Und Corredor ist halt einfach, wenn der wirklich gut spielt, also wenn er fit ist, und das ist er jetzt im Moment nicht so ganz, aber wenn der mal wieder da dran kommt, dann ist das einfach ein toller Spieler, auch auf jeden Fall ein ganz starker Zweitligaspieler, aber im Moment ist der einfach seit einem halben Jahr nicht gesund oder seit 5 Monaten nicht gesund, und diese Probleme kann er weder richtig auskurieren, noch kann man das jetzt in dieser Zeit ohne eine ewig lange Operation und mit ewig langen Ausfalldauer bewerkstelligen. Und deswegen ist halt die Hoffnung, dass er dann vielleicht doch auch mal wieder einen guten Tag erwischt. Ich fand ihn heute aber auch besser als die letzten Spiele, muss ich sagen.
Ja, also überlegt mal, wie lange ein Marsheiler gebraucht hat, um über 90 Minuten hinweg durchzuspielen. Der ist ja derselbe Spielertyp, und das ist ja auch unheimlich anstrengend in dieser Liga, auch mit der Formation, mit der Taktik, die wir spielen, dass eben auch dann ein Marsheiler oder auch jetzt in dem Fall ein Furukawa auch zurückarbeiten muss und dann auch noch die Körner zu haben, in diese Dribblings reinzugehen, das ist ja nicht ohne. Und wir haben ja gesehen bei Luca, wie lang das gedauert hat, dass er dann auch das über das ganze Spiel hinweg machen konnte. Und ich verstehe schon den Gedanken dabei von Kofeld zu sagen, so hey, ich bringe ihn die halbe Stunde, da kann er aber in dieser halben Stunde kann er sich dann komplett austoben und hat noch die Körner, sage ich mal, um in diese Dribblings zu gehen bei einem Gegner, der jetzt schon 70, 60 Minuten spielt, der eventuell ein bisschen schwerere Beine hat. Da verstehe ich den Gedanken schon. Was ich nicht verstehe ist, wo ich euch auch zustimme, ist die Sache mit Corredor. Ich würde mehr auf Schmidt setzen, auch wenn er jetzt auch Licht und Schatten gewesen ist. Ich finde, mit seiner Kreativität und seinen Pässen, die halt viele nicht sehen, kann er dann doch noch für diese ein oder andere Momente sorgen. Und da finde ich, könnte man die Formation ein bisschen nach ihm ausrichten.
Vor allem muss man sagen, dass uns leider Gottes eine große Stärke komplett abhanden gekommen ist. Gerade wenn nichts läuft, sind Standards eine Waffe gewesen. Das ist ganz, ganz schwach seit Wochen. Also heute waren wirklich 3, 4 Standardsituationen, die jenseits von Gut und Böse waren. Auf unsere Zielspieler kommt keine einzige Flanke mehr. Sei es Maglitzer, sei es Pfeiffer, der sowieso, sind wir uns ja einig, zu wenig Offensivgefahr bei Standards ausgestrahlt hat in der gesamten Saison. Also Richters Standards ganz, ganz schlecht, fand ich wirklich auffällig heute. Was mir auch auffällt, und das, wie gesagt, gestern war so ein Schulungsspiel, finde ich. Wenn du Paderborn gesehen hast, auch Elversberg, mit welcher Wucht die pressen, wie die keine Luft zum Atmen der anderen Mannschaft lassen, auch Fürth in der ersten Halbzeit. Ich kann mich nicht erinnern, dass uns das mal auch nur über kurze Phasen in einem Spiel gelungen ist, der gegnerischen Mannschaft ein Pressing aufzuzwingen, dass die gezwungen werden zu leichten Fehlern. Also da haben wir anscheinend nicht die Spieler dazu, vielleicht nicht die Fitness. Ein Hornby, der das immer wunderbar delegiert hat, wie ein Thomas Müller in besten Tagen, der scheint vielleicht auch zu sehr mit sich beschäftigt zu sein, aber man sieht auch häufig den Wittbeck, wie er verzweifelt hinter sich schaut, weil er anrennt, aber die zweite Reihe nicht folgt. Also er praktisch ein Lonesome Cowboy ist, der da versucht zu pressen. Also ich finde auch dieser Pressing-Druck auf gerade die Innenverteidiger, den gibt es bei uns fast nicht mehr. Die Mannschaften können gegen uns eigentlich sehr entspannt ihr Spiel aufziehen. Finde ich auch so eine Schwachstelle bei uns.
Also das mit den Standards ist mir heute auch aufgefallen. Dachte ich mir auch so, Mensch, das war doch mal richtig gut eigentlich in der Mannschaft, und da ist jetzt wirklich enorm wenig Gefahr in den letzten Spielen auch durch die Standards gewesen. Also ja, wobei Bielefeld war Maglitzer das Gewalttor, wobei da ja auch ein bisschen Mithilfe vom Bielefelder Keeper war, aber ansonsten, ja. Ich hatte noch 2 Personalien, über die ich sprechen möchte. Das eine, Fabian Nürnberger, total bitter, dass er vom Platz musste, Muskelverletzung, Oberschenkelmuskelverletzung, sieht schlimmer aus, musste getröstet werden. Buko hat sich da echt ganz rührend um den gekümmert, dann als er konsterniert am Spielfeldrand war, als er ausgewechselt war. Für mich hat er super begonnen. Ich dachte, boah, endlich, so möchte ich Fabian Nürnberger sehen. Der hatte Offensivdruck, der hatte Biss, also den fand ich richtig gut, und dann war es nach 25 Minuten vorbei. Und dann kam Petretta mit Licht und Schatten, fand ich. Also wie habt ihr Nürnberger und Petretta gesehen auf der linken Seite?
Nürnberger ist ja schon die letzten Spiele formschwach aufgetreten. Ne? Also so wirklich Akzente konnte jetzt nicht setzen. Immer mal wieder hier ein kleiner Fehler, der sich eingeschlichen hatte. Komische Laufwege, wo, ihr werdet euch erinnern, als er einen Laufweg Richtung Tormann, also zu unserem eigenen Keeper gemacht hat und dann fast den Ball für, ja, das war, letzte Woche war es genau, gegen Hannover, danke Stefan. Petretta, ich weiß nicht, also es ist irgendwie, der ist noch nicht so warm geworden mit in der Mannschaft. Er hat seine Aufgabe getan, er war auch bemüht, hier und da die Räume zu suchen, dann auch eine Flanke zu machen, die dann aber, die, also an die, die ich mich erinnere, wurden alle abgeblockt. Vielleicht ist auch mal an deiner durchgerutscht, aber es war nicht wirklich viel Bewegung, so dieses Feuer, was wir eigentlich von unseren Linien kennen, die wir über die Außen auch produzieren konnten. Ne? Ich kann mich super an dieses Zusammenspiel zwischen Nürnberger und Marseille erinnern, ne, wo man dann auch mal dann Tempo machen konnten oder in der Hinrunde gegen ein Kaiserslautern, wo Patrick Pfeiffer und Diago auf Nürnberger spielt, Nürnberger reinläuft und mit dem ersten Touch in 16er rein zu Littbeck den Ball reinbringt und es ein Tor danach geschieht. Also ich weiß nicht, diese Leichtigkeit ist leider verloren gegangen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, fehlt das ein bisschen an der Charakterstärke mittlerweile? Also nicht, dass die Spieler charakterschwach sind, aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt ja immer ein, zwei Spieler, die hervorstechen mit ihrem Leadership, sage ich mal, ne? So wie ein Kai Klefisch, der dann auch mal so ein bisschen pushen kann. Aber ich frage mich, ob vielleicht in dieser Situation, so in den letzten Spiele, Vukotić dem Spiel ganz gut getan hätte, der ja eigentlich nie was falsch gemacht hat oder auch nicht schlecht gespielt hat, ob der uns vielleicht ein bisschen gut getan hätte, so in dieser Endphase mit seiner kämpferischen Einstellung.
Ja, also mein Eindruck ist auch, wenn man so über eine Achse nachdenkt oder mal ein bisschen Konkurrenzbeobachtung macht, dass so die Charakterköpfe vielleicht jetzt nicht da waren. Vielleicht auch verletzungsbedingt, weil viele einfach Probleme mit sich rumgeschleppt haben. Ich will da jetzt keinen Vorwurf machen. Da sind gute Jungs dabei, aber Maglitzer, so böse er manchmal auf den Platz gucken kann, ich glaube nicht, dass das ein Lautsprecher ist in der Kabine. Ein Pfeifer sowieso nicht. Und wenn ich da an einen Götze denke in Paderborn, der mir einfach wahnsinnig gut gefällt, so als Typ, oder auch so ein Kurder, so ein Drecksack-Typ, vor dem er irgendwie sich fürchtet, oder ein Obermeier, ich schwärme jetzt gerade sehr von Paderborn, ich weiß, ich habe mich in diese Mannschaft so ein bisschen verliebt da gestern, weil die einfach einen geilen Fußball gespielt haben, völlig zu Unrecht übrigens nicht gewonnen haben in Hannover. Also wenn ich das vergleiche mit denen, die jetzt da oben stehen oder auch diese unglaubliche Wucht und Charakterstärke von Schalke, wo man ja auch nicht vergessen darf, dass die jetzt sehr schwere Ausfälle hatten in der entscheidenden Phase. Also da darf man nicht nur immer jammern und sagen, ja, wir haben doch so viele Probleme. Auch die anderen Mannschaften haben das mit sich geschleppt. Aber wir hatten anscheinend nicht die Mischung im Kader, die es gebraucht hätte, um da vielleicht den Kopf aus dem Sand zu ziehen. Das muss man ganz klar sagen. Nochmal zu Nürnberger. Ja, es sah in den ersten 24 Minuten ein bisschen besser aus. Was ich ihm nur immer noch vorwerfe ist, und da vergleiche ich ihn wieder mit seinem Pendant Obermeier bei Paderborn. Für mich ist ein Außenverteidiger auch jemand, der nach vorne Akzente gestalten muss. Und ich denke bei Nürnberger immer an seine supergeilen ersten Bundesligaspiele. Erinnert euch vielleicht Gladbach, Bremen und so weiter, wo der ja auch mal Abschlüsse hatte, wo der hat ja auch einen Huf. Also der hat ja offensiv was drauf. Und da gefällt er mir in der Rückrunde überhaupt nicht, eigentlich seit seiner Verletzung, weil er immer den Sicherheitspass sucht, immer zurückspielt, immer den sicheren Pass sucht, nie mal einen langen Weg an die Grundlinie geht und mal eine Flanke schlägt. Das ist mir zu wenig. Also mit den Möglichkeiten, die Nürnberger hat, ist es mir zu wenig. Und ich bin gespannt, ehrlich gesagt, und da spiele ich euch gerne den Ball ins Feld. Wir sind ja jetzt in der Phase, wo man schon so langsam mal sagen kann, ja, jetzt gucken wir mal, was jetzt so passiert im Transfersommer. Nürnberger hat ja noch keinen Vertrag. Und ganz ehrlich, also ich weiß nicht, ob er so mega geile Karten momentan hat. Der ist sehr verletzungsanfällig in dieser Saison, sehr wechselhafte Leistungen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mannschaften aus der Bundesliga Schlange stehen und sagen, wow, den wollen wir jetzt haben. Bei aller Wertschätzung für den Menschen und für den Spieler, aber dafür ist seine Verletzungshistorie oder das Buch seiner Verletzungshistorie prall gefüllt und seine Leistungen zu wechselhaft.
Ja, also Verletzung, klar, das ist ein Thema, hatte er auch schon vor dieser Saison. Jetzt hier, diese Saison ist er wirklich einfach sehr bitter mit dieser Knieverletzung, die er halt auch nicht richtig auskuriert hat, weil er sich in den Dienst der Mannschaft gestellt hat, wie er diese Woche auch nochmal in der Medienrunde gesagt hat. Und ja, das ist immer so die Frage dann, also wie viel hilft das der Mannschaft, wenn der Spieler nicht richtig fit ist? Ist ein Problem. Ich glaube trotzdem, dass es genug Interessenten gibt, die einen bulgarischen Nationalspieler, der ablösefrei ist, zu sich holen würden. Und wenn es nur für den Backup in der Bundesliga ist, aber ich kann mir das sehr, sehr schwer vorstellen. Fabian Nürnberger selbst hat gesagt, er wird zuerst mit Darmstadt sprechen und jetzt aber erstmal den Rest der Saison sich komplett auf die Lilien konzentrieren. Hoffentlich kann er noch mal spielen diese Saison. Das sah alles nicht so gut aus. Gucken wir mal. Würde mich aber freuen. Florian Kohfeldt findet ja, er ist der beste Linksverteidiger der zweiten Liga. Hat er heute exklusiv auch nochmal betont. Weiß ich nicht, ob es exklusiv hat, aber er hat es nochmal betont.
Also da kriege ich einen Vollvogel. Also bei aller Liebe, das ist eine maßlose Selbstüberschätzung. Das ist nicht der beste Linksverteiger der ersten Liga.
Also keine Selbstüberschätzung, ne? Eine Überschätzung. Ja. Also ja. 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 Und dazu wollte ich auch noch sagen, Paddy Pfeiffer würde ich nicht so kleinreden von wegen Leader oder sowas. Wenn du mal beim Training dabei bist, der ist unglaublich laut und also wirklich dirigiert seine Mitspieler und auch, ich glaube, es war Kohfeldt auch, der gesagt hat, der coacht seine Mitspieler unglaublich und das ist schon, ich glaube, das ist wirklich ein Führungsspieler, auch wenn er heute keinen guten Tag hat, fand ich, aber das ist so einer, der vorangehen kann. Und natürlich wollen alle Buko sehen, das ist klar, das ist einfach auch geiler Typ, kann man nicht anders sagen, und auch ein sehr guter Fußballer. Aber dann hieß es eben Vuko oder Maglica, ne? Oder die Dreierkette, die nicht funktioniert, offensiv zumindest. Ne? Deswegen ist es so ein bisschen schwierig. Also schade, dass Vuko da halt den Maglica, der jetzt 6 Tore, glaube ich, geschossen hat in der Liga und 2 im Pokal, vor sich hat, den kann man auch nicht so einfach jetzt dann rausnehmen, Maglica, für mein Empfinden.
Ja, bei allem Respekt, aber wenn Patti so ein Führungsspieler ist und das im Training zeigt, dann ist das schön und gut, aber ich glaube, wir kennen Patti schon ein paar Jahre bei Darmstadt und ich habe davon auf dem Platz noch nie wirklich was gesehen, jetzt ohne ihn jetzt hier als Sündenbock darstellen zu wollen, aber gerade explizit auch das Thema dann, wenn er das im Training so rüberbringt, dann ist das geil, aber dann soll er es auch im Spiel machen, also gerade wo es halt dann auch wichtig ist und da noch wichtig ist, Nerven zu bewahren und zu motivieren, kann ja sein, dass er das auch in der Kabine durchaus macht und solche Spieler braucht es aber auch auf dem Platz, ganz klar.
Nee, ich finde, also die Rückrunde ist ein Spiegelbild unserer Lilien. Ich finde, dass die Formkurve eindeutig nach unten gezeigt hat in der Rückrunde. Wie gesagt, ich bin grundsätzlich gehörig zum Team Fanclub Pfeiffer. Ich finde ihn ist absolut ein Top-Verteidiger an guten Tagen. Wenn er seinen Huf auspackt und die Vertikalbälle schlägt, ist er in der Spieleröffnung eine Waffe. Wobei, gucken wir uns mal alle tief in die Augen, wann sind denn diese Vertikalpässe zuletzt gekommen? Das ist ja nun auch ein bisschen länger her und gegen Top-Mannschaften überhaupt nicht, weil natürlich der Gegner weiß, den laufe ich hart an, scharf an und dann wackelt er halt auch gerne mal. Heute musste er sich mit einer gelben Karte retten, weil er einen Patzer gemacht hat. Man kann auch die Frage stellen, ohne da jetzt das Wort Absicht in den Mund zu nehmen, aber den kannst du auch ein bisschen cleverer verteidigen, den Ball, der zum Elfmeter führt. Man weiß, in dieser neuralgischen Zone muss ich halt die Hände hinter den Rücken machen, bei aller Liebe. Aber es sind halt so, das sind halt lauter Kleinigkeiten, wo man sagt, ja, kann man das ihm jetzt zum Vorwurf machen? Ja, nein, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich fühle mich total safe mit ihm, ist eine Bank. Maglica, finde ich, hat eine super Entwicklung in der Saison genommen. Also wirklich, der gehört für mich zu den Top-Verteidigern der zweiten Liga. Da mache ich mir ehrlich gesagt mehr Sorgen, dass da wirklich jemand um die Ecke kommt und sagt, guter Mann, ich finde, der hat wahnsinnig an Format gewonnen, hat seine kleinen Schnitzer, die Fehlerquote extrem abgebaut und für mich eine Bank. Aber ja, also was soll man sagen? Ich glaube, generell die Innenverteidigung, die hat uns heute nicht ins Schwimmen so gebracht, sondern es sind einfach die sind auch die Verteidigung fängt ja bei den Stürmern an und wir haben es eigentlich auch schon im, ich sage ja, Fürth war eigentlich bis zum Strafraum lange, lange Zeit nicht wirklich gefährlich, aber dazwischen haben wir ihnen Räume angeboten, leicht zu bespielende Räume. Und da sind natürlich auch unsere Mittelfeldspieler von Korridor bis Richter, dessen Körpersprache mir manchmal auch nicht gefällt im Spiel, sage ich auch ganz oft. Klar hat er auf das 2:1 wieder vorbereitet, für diese Momente haben wir ihn. Aber er ist jetzt auch keiner, wo ich so denke, hey Junge, du mit deiner Erfahrung, mit deinen Ansprüchen, du könntest doch jetzt, wo es nicht so läuft, auch mal ein bisschen vorangehen, auch mal irgendwie ein ekliges Foul ziehen, mal ein bisschen selbstbewusst auftreten. Oft ist er da auch so, dass er abdreht, sich einen Ball abwechseln lässt, einen leichten Zweikampf verliert. Also da, den nehme ich eher ins Gebet, weil ich sage, ein Mann mit diesen Qualitäten, die er zweifelsohne hat, der muss dann halt, wenn es mal nicht so rund läuft, auch ein bisschen vorangehen. Und das sehe ich bei ihm selten.
Alles klar. Wir haben jetzt, ich gucke auch mal so ein bisschen auf die Zeit. Wir haben alle noch Termine heute. Deswegen vielleicht die letzte sportliche Frage, bevor wir noch ein anderes Thema haben. Bitte um eine kurze Antwort. Aufstieg. Ja, nein, Relegation. Wie seht ihr es? Was ist noch drin diese Saison? Jakob?
Also ich hatte bis vor kurzem, kurz vor dem Spiel hatte ich echt noch Hoffnung, weil diese zweite Liga ist brutal, da kann alles passieren und dadurch, dass wir noch Paderborn und Elversberg vor der Brust haben, werden wir aber wahrscheinlich eher der Gegner sein, der die anderen zum Aufstieg verhilft, um es mal so auszudrücken. Ich denke, wenn wir es schaffen, 4 Spiele, jeweils 3 Punkte, also müssen 12 Punkte her, dann schauen wir, was am Ende drin ist, aber ansonsten ist die Vorstellung und den Termin, den ich mir eingespeichert hatte mit Aufstiegsfeier, dann auf dem Schlossgrabenfest etc. pp., den habe ich aus meinem Kalender rausgenommen. Mal gucken, vielleicht ergibt sich ja noch ein Relegationsspiel und dann fällt das ja direkt zum Termin am Wochenende zum Schlossgrabenfest.
Das war eine kurze Antwort, Jakob. Also, bei mir ist es relativ kurz. Platz 3 ist abgehakt, Platz 4 ist auch abgehakt. Es geht nur noch um Platz 5 sichern, was schwer genug sein wird. Bitte nicht 7. werden oder 8., was ja auch noch möglich ist. Platz 5 und nächste Saison neu angreifen.
Also ich habe den Relegationsplatz noch nicht abgehakt. Lass uns abwarten, was gegen Elversberg passiert, mit einem Sieg gegen Elversberg. Hätte man noch eine Chance? Ich bin Zweckoptimist, deswegen vielleicht sportlich hat der Optimist ausnahmsweise mal das letzte Wort. Aber ansonsten haben wir noch was anderes, wo wir auch jetzt schon ein paar Mal darauf hingewiesen haben, unser Live-Event. Und da, Jakob, wolltest du noch 2 Sätze zu sagen?
Ja, genau. Also vielen Dank erstmal an dieser Stelle für die zahlreichen Anmeldungen. Es sind, wenn wir es sagen dürfen, circa 80 Anmeldungen geworden. Ich werde in den nächsten Tagen, spätestens bis Dienstag werdet ihr eine Mail von uns erhalten. Da dann um bitte kurze Antwort, ob die Anmeldung noch so Bestand hat und ob die Begleitpersonen, die auch einige angegeben haben, mit Name und Vorname, Name, ob die dann auch weiterhin kommen werden. Ansonsten am Dienstag könnt ihr dann auch beim Lilienblog auf jeglichen Seiten gehe ich mal von aus, Stefan, ne? Plus Instagram-Beitrag werdet ihr nochmal Informationen und eine kleine Auflösung dessen erhalten, wer uns am Donnerstagabend dann auch als Special Guest zur Verfügung steht. Und trotz der Niederlage heute freuen wir uns natürlich auf den Austausch am Donnerstag gemeinsam.
Ich glaube, wir können doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen, oder? Wollen wir nicht mal erzählen, wer am Donnerstag da ist?
Also, nein, haben wir doch, glaube ich, schon verraten, oder?
Also komm, dann Christoph Zimmermann. Ich finde es, also neben Aytaç Şulu, ich finde, es ist ein ganz, ganz toller Gast, auf den ich mich oder wir uns alle sehr, sehr freuen, der viel zu erzählen hat, der immer sehr reflektiert auf den Fußball blickt, der bestimmt auch zu einer aktuellen, ich nenne es jetzt mal Krise, das darf man eigentlich nicht sagen, Krisen gibt es am Golf von Hormus und nicht am Böllenfalter, aber der sicherlich ein bisschen was zu den Ursachen sagen kann, woran es liegt. Und mit Aytaç ist mit Sicherheit eine ganz, ganz tolle Runde. Jan Felber ist noch dabei. Und die übliche Heinerstubenrunde, die ihr heute seht. Und ich würde mich auch freuen, wenn wahnsinnig viele kommen und bitte auch konsumieren, weil der Krohe war sehr großzügig. Und da wollen wir auch Danke sagen, indem wir gut konsumieren, also schön Schnitzel bestellen und Bier. Und dass wir da auch mit einer ordentlichen Rechnung rausgehen. Also ich freue mich drauf, ab 19 Uhr am Donnerstag.
Gut, ja, und das Schöne an Christoph Zimmermann und Aytaç Şulu ist, sie wissen, wie man mit den Lilien aufsteigt, um das jetzt nochmal so Als den letzten positiven Aspekt zu bringen. Ansonsten bitte ich euch da draußen wie immer, unterstützt uns, abonniert uns, werdet Ehrenhainer. Das hilft uns hier den die Heinerstube und auch den Lilienblock weiter zu machen und für euch da zu sein und auch solche Events zu machen, für die wir zum Beispiel auch ein bisschen, so wie es im Moment aussieht, finanzieren müssen. Insofern verbleiben wir jetzt erstmal. Ich fühle mich ein bisschen besser als nach der Niederlage. Irgendwie war es so ein bisschen Gesprächstherapie. Ich weiß nicht, wie geht es euch beiden?
Ja, kennst du ja, oder? Also ich sag ja immer zu meiner Frau, es ist Gesprächstherapie, die Heinerstube. Unbezahlte Gesprächstherapie.
Ich wüsste nicht, was ich ohne euch machen soll. Ich glaube, ich werde durchdrehen.
In diesem Sinne, hoffen wir, dass euch da draußen das vielleicht auch ein bisschen gut getan hat, gefallen hat. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hat die Schussmöglichkeit, 16 Meter, Ball abgefüllt. Tor! 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 Für Darmstadt!